Hallo.
Hi, wir
Hi.
sind der GammondoCast. Ich und Marco heute. Nur zu
Jo.
zweit. Aber wir haben schon den nächsten geplant, von daher alles gut.
Ja,
Ich bin auch wieder zu dritt.
Ja, das ist. Da müssen wir mal gucken. Dürfte auf jeden Fall zu dritt sein. Da bin ich mal gespannt.
Aber ist jetzt gerade schon ein bisschen her und Videospiele gab's und wir können ein wenig drüber reden und ja, würde ich sagen, Marco fängt mal an, darüber zu reden, was er so gespielt hat, auch wenn's.
Es ist sehr, sehr kurz. Ich habe Elden Ring gespielt.
Ja, das ist keine Überraschung, aber das ist gut.
Ja, gut, ich spiele das jetzt seit, wie viele Wochen? Seit 4 Wochen? Seit dem letzten Podcast, glaube ich. Ne? Ich glaube, beim letzten Podcast habe ich gesagt, ich fange jetzt mit Elden Ring an. Seitdem habe
ja,
ich
genau, gesagt, genau. Du hast, glaube ich, gesagt, du fängst irgendwie am Dienstag an oder so, hattest du gesagt.
Ja, und seitdem...
Und bist immer noch nicht fertig.
Ich bin noch nicht fertig, nee. Ich weiß auch nicht, wie weit ich bin. Also der Progress von der PlayStation sagt mir 50%. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich... ist es deutlich mehr, aber ja, mal gucken. Das ist, mal sehen. Gespielt habe ich also nicht sonderlich viel und über Elden Ring brauche ich jetzt kein Wort verlieren. Ich meine, da dürften den meisten schon die Ohren abfallen davon, obwohl ich da so viel zu erzählen hätte. Also, ich glaube, wir müssten, wenn ich das mal durch habe, mal so einen Elden Ring Podcast oder so ein Special machen oder sowas. Das fände ich, glaube ich, ganz lustig.
Ja, das können wir, glaube ich, gut machen. Dann können wir das, glaube ich, auch wieder zu dritt machen. Ich meine, Ich kann ja fließend übergehen und sagen, ja, ich hatte in der Zwischenzeit dann auch Elden Ring durchgespielt.
Ja.
Ist jetzt tatsächlich sogar ein bisschen her, dass ich es durchgespielt habe, aber grundsätzlich hat sich meine Meinung nicht zu meinen Eindrücken damals geändert. Es ist ein fantastisches Spiel mit hin und wieder fantastischem Bullshit, aber die guten Sachen sind wesentlich mehr als die Bullshit-Sachen.
Ja.
Sozusagen. Tunic habe ich auch durchgespielt und es ist ebenfalls ein fantastisches Spiel mit weniger Bullshit. Eine Stelle war ein bisschen Mist, aber Tunic erlaubt einem wenigstens in Anführungsstrichen zu cheaten über die Accessibility Options.
Ah.
Und ich habe mir gedacht, bevor ich das Spiel ganz links liegen lasse, oder mich Stunden an einem blöden Kampf wetze, das ist das Wort, was ich gesucht habe, hatte ich das lieber kurz gecheatet und dann den Rest wieder normal durchgespielt. Aber auf jeden Fall, ja, das ist ein wirklich fantastisches Spiel und es hat wirklich, es ist wirklich eine Zwiebel. Also es gibt Schichten und Schichten, die man aufdecken kann.
Nice.
Und es ist dann, glaube ich, sehr interessant. Ich meine, ich habe für ein Achievement, weil ich es dann auch wirklich auf 100%, es gibt keine Platin-Trophäen bei Xbox, aber 100% Achievement habe ich tatsächlich dann auch gemacht. Dafür habe ich dann kurz nochmal ein Spiel neu gestartet und es ist halt sehr interessant, weil man sieht halt schon innerhalb der ersten Minuten das Spiel auf eine komplett andere Weise, als man sieht, wenn man das Spiel anfängt. Also wenn man das Spiel das erste Mal anfängt. Und das ist wirklich ein fantastisches Spiel. Sollte jeder kaufen, der kann. Und ich schätze, du solltest es kaufen, wenn die Exklusivität weg ist. Da gibt es, glaube ich, irgendeinen Exklusivitätsvertrag.
Ja, das wäre, glaube ich, ein cooles.
Da haben bei Finchy auf jeden Fall gesagt, dass sie noch die anderen Konsolen versorgen wollen.
Ja,
oder du spielst es auf dem PC.
Ja, also es wäre eigentlich ein fantastisches Spiel für die Switch, finde ich eigentlich, weil es hat ja so viele Zelda-Anleihen, dass man das wäre irgendwie, naja, ich weiß ja gar nicht, wie.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass früher oder später auf die Switch kommt. Ich hoffe dann vielleicht noch Richtung Ende diesen Jahres.
Mal schauen.
Ja, und tatsächlich, Elden Ring hat dann auch ein, ich sag mal, Elden Ring-förmiges Loch in meinem Herzen hinterlassen, was noch nicht gestopft war. Und darum hatte ich nach mehr Sachen gesucht und hatte dann mal Dark Souls 1 angefangen, zum ersten Mal seit 10 Jahren, mehr als 10 Jahren. Wie alt ist Dark Souls?
Boah, ja, 10 Jahre kommt schon hin, wahrscheinlich.
2009.
Ja, siehst du? Ja gut, es sind schon fast 15 Jahre.
Ja. Ich habe es in der Remastered-Version angespielt, die auch schon minimal betagt ist, also zumindest schon ein paar Jahre alt. Die kam, glaube ich, dann zum 10. raus, also tatsächlich dann 2020? Vielleicht sogar früher. Egal. Dark Souls 1 habe ich irgendwie keinen richtigen Anschluss zu gefunden.
Tja, ja, jetzt wo
Ich meine,
dies.
die kleinste Sache ist, ich habe mich tatsächlich ein wenig alt gefühlt, weil ich gemerkt habe, wie sehr das Spiel gealtert ist, selbst in der Remastered-Fassung, zumindest optisch. War ich halt so ein wenig, wow, ich hatte das Spiel hübscher in Erinnerung. Aber was mich halt hauptsächlich irgendwie. Ich weiß nicht, es hat sich sehr. Es ist dann. Ich schätze, es ist dann auch nicht geholfen, dass man halt irgendwie so ein wenig wieder an den Anfang der Entwicklung zurückspringt der Spiele, nachdem Elden Ring viel verbessert hat, meiner Meinung
Ja,
nach. Ich glaube,
ja,
andere haben da andere Meinung zu. Und es hat sich halt auch irgendwie sehr träge angefühlt und ich fühlte mich ein wenig zu sehr gezwungen, Schilde zu benutzen, was ich nicht gut fand. Und irgendwie hat es mich, irgendwie hat es mich übermäßig frustriert und ich hatte nie so richtig einen Anschluss gefunden. Und dann bin ich mal auf Dark Souls 3 gesprungen, was ich tatsächlich noch gar nicht gespielt hatte. Und das lief jetzt auf jeden Fall besser. Da bin ich jetzt auch wieder 50 Stunden oder so drin. Und dafür dann aber relativ bald durch, denke ich.
Ah.
Ich habe da halt noch die DLCs und die DLCs sind wirklich super schwer. Ich bin mal gespannt, wie das bei Elden Ring ist, weil
Oh, da
ja,
könnte auch
ich
noch
hatte
was
mich dann
kommen,
auch
ja.
bei Bloodborne erinnert, dass als da das DLC rauskam, das auch kackenschwer war.
Ja.
Selbst wenn man sich schon durch das eigentliche Spiel überwiegend gegrindet hat oder komplett gegrindet hat. Ja, nein, Dark Souls 3 hat sehr viel besser für mich funktioniert. Fühlt sich halt dann schon wieder wesentlich ähnlicher zu Elden Ring an. In vielen Sachen sogar halt sehr ähnlich zu Elden Ring. In vielen Sachen, dass ich dann sogar ein bisschen überrascht bin, da müsste man mal quasi so einen Veteran fragen, der wirklich alle von den Spielen gespielt hat. Oder vielleicht auch exzessiv alle von den Spielen gespielt hat, weil mir ist halt auch aufgefallen, wie viele Gegner und so dann tatsächlich sogar auch zu Elden Ring übernommen wurden. Und wie viele, naja, Themen generell auch, aber halt war ich so ein bisschen überrascht, dass das Spiel mich da in der Hinsicht so ein bisschen an die Yakuza-Reihe erinnert hat.
Echt?
Aber ja, trotzdem ja, tatsächlich. Tatsächlich so, ja, manche Gegner sind halt wirklich eins zu eins übernommen. Diese komischen Frösche, die irgendwie mit so einem Todesfluch auf dich rotzen. Ich weiß gar nicht, ob du denen schon begegnet bist.
Ja, du meinst diese
Die Scheißdinger sind auch in Dark Souls 3. Kackviecher.
Versteinerung ist das, glaube ich, ne?
Ja, irgendwie sowas. Das sieht irgendwie in jedem Spiel anders aus.
Ja, ich habe es nie so weit kommen lassen, also dass das Ding drüber kommt, dann lieber schnell platt machen. Aber gut, ich war in so einem Tunnel drin, da waren relativ viele davon. Aber naja, gut.
Ja, so machen die das.
Ja, das ist einzeln nicht so stark, aber im Verband, ne? Jetzt stell dir wieder vor, hier so einen Ast, den ich zerbreche und dann viele Äste, die ich nicht
Ja,
zerbrechen
ja.
kann. Das ist obligatorisch
Nee,
eigentlich.
und ja, so Kleinigkeiten. Ich glaube, so manche Namenskonventionen beziehungsweise Waffentypen sind halt recht ähnlich. Es gibt halt auch so viele Waffen bei den ganzen Spielen.
Ja.
So ein wenig einzelne Designs, also so, ich meine, Katakomben sind Katakomben, aber ich hatte dann trotzdem so ein wenig ein Déjà-vu-Gefühl. Was dann, bei mir jetzt nicht so schlimm, wie gesagt, ich hatte jetzt das Spiel massiv weitergespielt. Ich frage mich nur, ob das vielleicht bei Leuten dann noch so ein bisschen einen anderen Eindruck hinterlassen hat, die dann jetzt mit Elden Ring gekommen sind, nachdem sie wirklich die ganzen anderen Spiele alle gespielt haben.
Naja, wahrscheinlich könnte ich
Weiß
gar
ich
nicht mehr
nicht.
mit anfangen mit den anderen Spielen, weil ich jetzt die Open World wahrscheinlich vermissen würde. Die finde ich schon relativ praktisch.
Na, ich weiß nicht. Ich meine, es ist halt ein Hin und Her. Ich mag halt auch sehr die designten Sachen und fand halt auch tatsächlich bei Elden Ring die, wir haben so, wie nennt man das? Ich glaube Legacy Dungeons oder Legendary Dungeons oder so. Also halt die Hauptorte finde ich dann wirklich trotz allem am erinnerungswürdigsten, auch wenn natürlich
Ja.
definitiv, da so ein kleines Problem ist bei einem lineareren Spiel, dass du nicht einfach sagen kannst, wenn du irgendwo nicht weiterkommst, ah, ich verbringe jetzt irgendwie ein paar Stunden woanders.
Ja, genau das meine ich halt. Das würde ich vermissen. Obwohl es halt jetzt bei Elden Ring natürlich ist, so, du hast an einer Stelle, keine Ahnung, hast du es in Ruhe gelassen und kommst, ich weiß nicht, zig Stunden später wieder und plötzlich fallen die Bossgegner nach ein paar Schlägen schon um, weil du einfach so stark plötzlich geworden bist. Also das ist schon irre.
Ja, das kann passieren, aber andererseits, ich meine, bei Elden Ring fand ich es echt nicht schlimm, einfach weil
Ich auch nicht.
bis zum Ende gibt es noch ausreichend schwere Sachen, von daher
Ja,
ist es dann
das.
hin und mal wieder auch mal eine Wohltat, wenn man mal einfach
Ja.
durch ein Gebiet sich wirklich durchballern kann.
Ja, das mag ich ja bei JRPGs ganz gerne, dann mal in alte Gebiete zurückzukehren und dann einfach mal den Obermotz zu spielen. Ganz so obermotzig ist man in Elden Ring natürlich nicht. Wenn du überrannt wirst von vielen Gegnern, ist immer noch scheiße, aber wenn du dann einfach nur da einzelne Gegner hast, flup, 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 na, ist schon nice.
Was ich auch echt am meisten vermisse, sind diese Nicht-Bonfire-Checkpoints, die Elden Ring hatte, diese quasi Zwischen-Checkpoints, die du entweder bei langen Dungeons hattest oder vor einem Bossgegner.
Meinst du jetzt die Statue of Marika oder was meinst du?
Genau.
Ja, das ist. Es gab ja einige Bosse, die hatten keine Statue und auch kein Ding. Das war bei der Renala zum Beispiel so. Das habe ich gehasst, immer wieder durch die ganzen Zauberer sich durchzuboxen, wieder bis zum Boss und dann den Boss machen. Ey, das hat mich genervt. Aber naja. Das war beim anderen Gegner auch noch. Ich weiß nicht, bei welchem es war.
Ja, und ja, wenn dich das nervt, dann ja, das ist ein großes Problem bei den vorherigen Dark Souls-Spielen, weil da
Ja.
ist das immer so.
Ja, das ist scheiße.
Bis auf sehr wenige Ausnahmen, aber
Ja.
ich sag mal, man gewöhnt sich dran, Fragezeichen, aber ja, es ist trotzdem vermisst.
Ja. Hast du noch was anderes gespielt?
Ja. Ich kann ein kleines Hardware-Review geben, aus Mangel an anderen Spielen, die ich gespielt habe, nachdem ich so viele Spiele, über die ich geredet habe, schon beendet habe. Denn der A500 Mini ist bei mir eingeflogen. Die
Ah.
Amiga-Mini-Konsole von Retro Games, die auch den C64 Mini und Maxi gemacht haben, wovon ich den Maxi bei mir rumliegen habe und du, glaube ich, auch.
Ja, ich habe ja auch den Maxi, genau. Den nehme ich tatsächlich morgen mit. Ich fahre ja morgen meine Eltern besuchen. Und mein Vater hat damals am C64er so einen Flipper immer gespielt. Also David's Midnight Magic, ich weiß nicht, ob der das was sagt. Der hat da Millionen von Punkten geholt, obwohl die Anzeige hat ja eigentlich nur hier 6 Stellen gehabt und um 1 Million hat, dann kam eine farbige Zahl davor, bis auf 2 Millionen. Die Farben haben sich geändert, das ist irre. So weit kam ich ja nie, aber mein Vater hat das ja jetzt schon seit X Jahren nicht mehr gespielt und so fit ist er jetzt aktuell auch nicht mehr. Aber ich wollte ihn
Willst du dich
mit.
jetzt endlich rächen?
Ja, das nicht. Ich will ihm halt noch eine Freude machen halt und hier, dass er das nochmal spielen kann. Ohne Probleme, dass man jetzt ja den klassischen C64er, also den richtigen C64er nochmal anschließt. Von dem hat man ja jetzt hier, dann kann ich ja einen Monitor einfach dran anschließen. Ist dann halt schon praktisch.
Ich meine, das Spiel, das ist ja das Praktische bei den Retro-Games-Konsolen, auch jetzt bei dem A500, dass man auch die alten Spiele spielen kann. Dann hast du was, also dass man auch Spiele spielen kann, die nicht beigelegt sind. Man
Ja,
kann
ja.
Spiele über USB spielen.
Genau.
Das heißt, dann gehe ich
Ja.
dann davon aus, dass du den Flipper drauf gespielt hast, weil ich glaube, der war nicht dabei.
Der war nicht dabei, genau. Ja, aber erzähl mir was vom Amiga 500. Wie ist der denn? Ich meine, ist ein Ding, was mich jetzt auch interessiert tatsächlich. Wie ist der? Was sind da gute Spiele dabei? Ich weiß jetzt gar nicht, welche Spiele dabei sind.
Also es sind generell gute Spiele bei. Ich meine, das offensichtliche Problem, wie ich glaube bei allen Mini-Konsolen, ist halt, du wirst nie jemanden glücklich machen.
Ja, mit der
Vom
Amiga.
Angebot her. Aber ich meine, es ist Zool dabei,
Ach, das dies mit
was
diesen.
glaube ich damals alle gespielt haben, was aber meiner Meinung nach nicht sehr gut ist. Das ist so eines dieser typisch europäischen Jump'n'Runs, wo man so irgendwie gemerkt hat, ah, die haben das damals noch nicht so richtig hinbekommen.
Ja, den kenne ich auch noch. Habe ich zwar nicht gespielt tatsächlich, aber ich kenne den aus den Zeitschriften damals.
Mit der Chupa Chups Werbung.
Stimmt. Da war irgendwas mit so irgendwie. Ja, stimmt.
Ist gesponsert, aber ist lustigerweise kein Werbespiel. Musste man Geld für bezahlen. Speedball 2 ist dabei. Immer noch ein sehr gutes Spiel. Worms The Director's Cut ist dabei. Was tatsächlich für mich ganz interessant ist, weil ich hatte tatsächlich nie einen Amiga. Also ich habe sehr viel Nostalgie für den C64 und ich habe sehr viel Nostalgie für DOS-Spiele. Ich hatte nie einen Amiga, aber angesichts dessen, dass ich viele DOS-Spiele gespielt habe, kenne ich so ein bisschen was von den Amiga-Sachen, weil halt
Ja,
es eine Zeit gab, wo Sachen auf DOS und Amiga rausgekommen sind.
das geht mir genauso, aber ein Kumpel von mir, der hatte halt einen Amiga 500 gehabt damals. Von daher, aber tatsächlich, die meisten Spiele gab es ja auch auf DOS, also oder nicht die meisten, viele
Sehr
Spiele,
viele, ja.
viele. Und
Ja, entsprechend.
die sahen aber auch teilweise oder meistens sogar auf dem Amiga besser aus.
Ich glaube hin und wieder schon, ja. Ich glaube, ist sehr unterschiedlich. Und natürlich, eventuell hat dann der PC mit der Zeit gewonnen, aber
Ja, klar.
auf jeden Fall am Anfang. Und man muss ja auch bedenken, der Amiga, der kam ja in den 80ern raus, der 500.
Kam der in den 80ern? Ja, der muss in den 80ern, ja klar. Muss ja.
Also der hatte ja eine ewig lange Lebensdauer und ich meine, da kamen ja noch 94, 95 kamen ja noch die letzten Spiele für raus.
Ja, klar, das war ja auch 1987 kam der übrigens raus.
Ja.
Klar, hier Worms 3, ich meine, das muss schon relativ spät gewesen sein, das muss mitten in den 90ern gewesen sein. Der wurde noch sehr, sehr lange supportet halt mit Spielen.
Auch wenn du mich jetzt missverstanden hast, ich meinte nicht Worms 3, ich meinte Worms The Director's Cut, was
Ah ja.
interessant ist, weil The Director's Cut ist quasi eine Version vom ersten Teil, aber ich glaube, die ist tatsächlich Amiga-exklusiv.
Das kann
Und
sein. Ja, ich
da
sehe auch
ist mir
gerade
dann
diese.
tatsächlich aufgefallen, dass da Waffen bei sind, die erst dann tatsächlich bei Worms 2 und Worms Armageddon
Ja,
ich
ja.
kannte, was ganz lustig ist.
Stimmt. Worms-Dingern ist nicht mehr für. Worms 3 ist, glaube ich, nicht für den Amiga erschienen. Worms 2 müsste, glaube ich, noch erschienen sein, aber ich bin mir auch nicht ganz so sicher. Oder immer irgendwelche Variationen. Hatte ich zumindest letztens noch in irgendeinem Podcast gehört, ich glaube, so ein Amiga-Podcast, wo die darüber gesprochen hatten.
Na, auf jeden Fall, ansonsten noch Alien Breed ist dabei.
Oh ja, das kenne ich.
Es ist auch Alien Breed 3D dabei, was quasi ein Doom-Klon ist.
Ja, aber ich glaube, das war nicht gut, oder?
Ich meine, heutzutage ist es halt etwas anderes, aber es ist halt überraschend, dass der Amiga das zum Laufen gebracht hat.
Ja.
Es ist nicht so schlimm, wie man es sich vorstellt, aber ja, es ist kein adäquater Ersatz für Doom gewesen. Das ist etwas, was der Amiga nie bekommen hat. The Chaos Engine ist dabei, auch ein sehr gutes Spiel.
Chaos Engine, ja.
Stunt Car Racer ist dabei.
Oh, das habe ich auf dem 60er gespielt tatsächlich. Der 60er konnte das.
Ja, aber der Amiga kann das auf jeden Fall besser. Und ich meine,
Ja.
vielleicht liegt es an der Emulation und dass natürlich die Hardware von dem A500 Mini ein bisschen besser ist als ein Amiga. Aber ich war überrascht, dass die Framerate akzeptabel ist, sag ich mal.
Ja, das war auf dem 60er fast unspielbar. Also das hat ja geruckelt ohne Ende. Also damals schon. Aber es ist war auch auf dem C64er, war ein cooles Spiel. Ich meine, das war ja quasi 3D, ne? Also das ist ja quasi.
Es war naja, 3D. Es ist 3D, es ist ein 3D-Spiel.
Ja, ja, das war halt echt schon, das hat damals schon beeindruckt. Auch wenn es halt sehr, sehr krude aussah und wirklich arschlahm lief. Weil dann wurde man, glaube ich, immer mit einem Kran halt am Anfang auf die Bahn gebracht und dann konnte man da auf der Bahn fahren. Das war echt
irre. Genau. Ja. Ja, aber ja, ist trotzdem jetzt mit einer akzeptablen Framerate. Es ist immer noch ganz nett. Ich war positiv überrascht. Simon the Sorcerer ist dabei. Es ist leider kein LucasArts Adventure dabei, aber ich habe Simon the Sorcerer nie gespielt, weil es kein LucasArts Adventure war.
Ich habe es tatsächlich hier im Regal spielen für den PC. Hatte ich damals geschenkt gekriegt. Aber war halt wie ein LucasArts Adventure, also quasi. War sehr gut.
Ich werde es mir definitiv mal ansehen und dann halt noch so Sachen wie Another World ist bei, Battle Chess ist bei, damit jeder da auch merken kann, dass das irgendwie eine Sache ist, die das Spiel irgendwie nicht wert war. Das war ja damals so, jeder will die ganzen Animationen sehen, wie sich die Schachfiguren gegenseitig umbringen, aber es ist wirklich so ein unsäglich arschlangsames Spiel.
Ja, ich sag mal, die ersten paar Animationen sind cool und danach wird's anstrengend.
Und ich weiß gar nicht, ich glaube, man kann die auch gar nicht überspringen, oder?
Das weiß ich jetzt gar nicht.
Oder man muss es vielleicht vorher am Anfang des Spiels einstellen, aber...
Ja, dann hast du nur
noch... Ich hab's eh nicht so mit Schach.
Ja.
Ja, und auf jeden Fall noch andere Spiele. Kick-Off 2 ist dabei, dafür ist kein Sensible World of Soccer dabei. Und ein Spiel, was mich von den Vorinstallierten ganz positiv überrascht hat, ist ein Spiel namens Quack.
Quack.
Das ist quasi so eine Art Bubble-Bobble-Klon mit einer Ente.
Okay.
Ist so ein Arcade Einzel-Screen-Jump-and-Run-Ding mit Gegnern, wo man Sachen einsammeln muss. Das ist überraschend cool. Aber wie gesagt, man könnte auch das Original Bubble-Bobble oder so Sachen wie Rainbow Islands spielen, weil, wie gesagt, man kann mit USB im Prinzip so ziemlich alle anderen Spiele spielen, auch bevor jemand fragt, inklusive Atari 1200 Spielen beziehungsweise AGA-Versionen von Atari Spielen, also mit aufgehübschter Grafik und höheren Systemanforderungen. Und ja, tatsächlich war ich dann hauptsächlich damit beschäftigt, was leider ärgerlich ist, beziehungsweise ein bisschen schade ist, die Emulation von dem Amiga benutzt WHD-Load. Und bei dem C64 ist das ja eigentlich relativ einfach. Da gibt es ja, wie heißt das Format, wo die ganzen Spiele da drin sind? Ich glaube, das heißt tatsächlich C64-Format oder so.
Ja, kann sein, ja.
Wenn du irgendwie eine Diskette spielen willst und schmeißt da einfach die USB-Sachen drauf und spielst die Sachen. Mit dem WHD-Load ist es leider nicht ganz so einfach. Brauchst du halt dieses spezielle Dateiformat, was nicht das, ich glaube, ADF-Format ist, was irgendwie weitestgehend raus ist. Und es ist leider auch, du kannst zwar so ziemlich alle Spiele spielen, aber es gibt immer noch dann kleine Ausnahmen, insbesondere weil, ich hatte mir dann tatsächlich direkt irgendwie Werbedisks geholt, also Werbespiele, so aus Nostalgiegründen und war dann enttäuscht, weil ich keins davon spielen konnte, weil die meisten entweder im falschen Format waren und die paar, die im richtigen Format waren, wie Sat1 Superball.
Oh.
Hat es dann irgendein Problem gegeben, irgendwie WHD-Load funktioniert da mit einer internen Datenbank, womit es abgleicht und das hat da irgendwie nicht akzeptiert, was es dann leider auch schade macht, dass ich dann auch keine Homebrew, also keine neueren Amiga-Spiele zum Laufen gebracht habe.
Das ist echt schade,
die jetzt so in die letzten paar Jahre rausgekommen sind und die ich dabei, was ich bei dem C64 halt sehr cool fand, so die neueren C64-Spiele zu spielen von den Leuten, die heutzutage noch C64-Spiele machen.
Ja, was irre ist, ne?
Aber dann wiederum, ja, man kann halt trotzdem auf jeden Fall jede Menge Spiele drauf machen, relativ einfach und überwiegend legal? Fragezeichen. Das meiste sollte Abandonware sein.
Ja, wahrscheinlich.
Und ja, kannst du halt auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr Spiele spielen als mit den anderen Minis, ohne dass du da irgendwie Sachen machen musst. Und das wird dann tatsächlich jetzt auch ein bisschen besser. Da gibt es jetzt tatsächlich auch so Einstellungen, die man machen kann, also bei den externen Spielen. So, dass man sich zum Beispiel die Steuerung zurechtlegen kann, was sehr praktisch ist. Insbesondere, wenn man zum Beispiel Jump'n'Run spielen will. Weil ich hasse das einfach mit dem Joystick irgendwie nach oben zu drücken, um zu springen oder so.
Ach ja, war damals so.
Einfach, weil es nicht genug Buttons gab. Und du kannst tatsächlich dann auch noch so Anpassungen machen, wie zum Beispiel bei Amiga-Spielen ist es wohl so, dass die Bildformate bzw. die Auflösungen sehr durcheinander sind und dass es da alle möglichen Auflösungen gibt. Und entsprechend sehen da manchmal die Spieler ein bisschen komisch aus und die Konsole versucht es automatisch hinzurichten, aber man kann es dann zur Not auch manuell einstellen. Und dann noch so ein, zwei Sachen, man kann Speicher zuweisen und so ein paar Kompatibilitätseinstellungen, was sehr gut ist. Und ich meine, das ist halt das, was meiner Meinung nach diese Retro-Games-Minis zu den besten Minis macht. Der C64 hatte dann halt auch nachgehend Support und ich gehe mal davon aus, dass das beim A500 genauso ist. Ich hoffe dann tatsächlich, dass sie dann dieses Diskettenformat zum Laufen bringen oder da zumindest diese Datenbank erweitern. Ja, was ist noch dazu zu sagen? Ja, diesmal ist halt ein Controller dabei, der geformt ist wie der Amiga CD32 Controller, ist das, glaube ich.
Ja, genau.
Der, von dem ich gehört habe, wohl einer der schlimmsten Controller aller Zeiten ist, aber der Controller, der da jetzt bei ist, der ist, ich sag mal, vollkommen okay. Finde ich ganz gut.
Ja.
Tatsächlich fast sogar überraschend gut, nachdem zumindest der C64 Mini einen fürchterlichen Joystick hatte, aber das haben sie mit dem Maxi zum Glück korrigiert.
Kannst du eigentlich
und es ist halt noch eine Maus dabei, aber sag mal, das ist eine standard optische Maus, aber sie sieht aus wie die alte Maus und das ist ganz cool.
Ja, kannst du den Competition Pro vom vom C64 Maxi anschließen oder ist der inkompatibel?
Ja, der soll voll kompatibel sein. Du kannst auch diverse andere Controller anschließen, du kannst auch einen Xbox 360 Controller und sowas anschließen. Und bei ein paar Sachen stehen bei den Anleitungen dann auch das ist dann halt das Einzige, die Buttonvergabe kann dann ein bisschen kompliziert sein. Da muss man dann eventuell in die Anleitung gucken und da sind ein paar Controller registriert. Es ist nicht so ganz perfekt wie bei anderen Systemen, aber man kann auf jeden Fall andere Controller anschließen. Also man kann auch, wenn man jetzt irgendwie seinen netten 8-Bit-Do-Retro-Controller hat, bin ich mir ziemlich sicher, dass man den anschließen kann. Weil das ja unter denselben Treibern läuft wie bei Xbox und so. Und ja, da kann man auf jeden Fall mehr anschließen. Aber ich war jetzt tatsächlich an sich immer mit dem Controller zufrieden, bis auf halt Sachen, wo man offensichtlich eher einen Joystick benutzen sollte. Das ist dann halt die andere lustige Sache, wo ich dann tatsächlich so ein bisschen neu entdecken kann, weil angesichts dessen, Amiga hat ja auch eine ziemlich hohe Überschneidung mit dem C64.
Ja, klar.
Aber dann ist das halt tatsächlich, als würde man teilweise remasterte Versionen von den C64-Spielen spielen. Also ich habe dann Summer Games und Winter Games gespielt. Und das ist dann sehr interessant, weil es sind die exakt gleichen Spiele, aber mit besserer Grafik und, naja, sagen wir mal, angeblich besserer Musik. Meiner Meinung nach ist die C64-Musik besser, aber ich schätze, technisch gesehen hat die Amiga-Musik mehr Kanäle und ist polyphoner oder was auch immer.
Ja.
Für sowas kann man, denke ich, auf jeden Fall den Controller, also den Joystick für anschließen.
Das ist schon mal gut. Ja, wie ist denn dein Fazit jetzt eigentlich?
Nee, ich bin, also wie gesagt, das ist für so eine Mini-Konsole ist es tatsächlich, wie gesagt, ist das ein Standard höher als das, was so standardmäßig ist. Also das, was so jetzt die ganzen Nintendo-Sachen waren oder die PlayStation Mini oder was auch immer. Es ist halt ein bisschen schade, dass das mit den zusätzlichen Spielen nicht so einwandfrei läuft, aber muss man halt bedenken, dafür laufen halt die ganzen zusätzlichen Spiele.
Ja.
Und ich meine, wenn du da die Sachen perfekt haben willst, dann gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, insbesondere über den PC, das zu emulieren und dann eine höhere Kompatibilität zu haben, aber es ist halt dann, ich meine, das ist ja immer so.
Ja, das ist richtig.
Man bezahlt halt für diese Sachen so ein bisschen für die Nostalgie und dafür, dass halt dann zumindest die 20 Spiele, ich sag mal, legal bei sind und dass man es halt sehr bequem direkt von dem Ding spielen, also direkt von vom Fernseher aus spielen kann.
Ja. Ja, gut, hast mich überzeugt, ich werde es
Und
mir
beim
zulegen.
Amiga ist es ja, und beim Amiga ist es ja tatsächlich minimal schwieriger mit dem Emulieren.
Ja.
Und ich bereue es dann jetzt auch nicht, auch wenn ich mal davon ausgehe, dass mal irgendwann ein A500 Maxi rauskommt. Habe ich es
Ja.
jetzt ehrlich gesagt nicht bereut, jetzt schon in Anführungsstrichen vorzeitig beim Mini zuzugreifen, weil ich meine, so cool der C64 Maxi ist, er ist halt auch sehr groß.
Ja, und der Amiga ist ja noch
Und
größer
er
gewesen.
verbraucht sehr viel Platz, wenn er es nicht immer unbedingt braucht. Und ja, der Amiga müsste dann, ich schätze, technisch gesehen ein bisschen größer sein. In gewisser Weise, da ich jetzt keine Nostalgie für den alten Amiga habe, beziehungsweise es ist ein bisschen verwirrend, also halt, weil es halt ein Mini ist, sieht es halt so aus wie ein Amiga A500. Nur halt, ist das dann in dem Falle hauptsächlich eine Tastatur, eine übergroße mit einer Tastatur, die man nicht benutzen kann.
Ja, wenn nein, kannst du eine Tastatur anschließen, weil man muss ja einige
Ja,
Tasten, glaube
du kannst eine Tastatur anschließen und es gibt quasi so eine Bildschirmtastatur, die du benutzen kannst.
Ja, perfekt, perfekt. Der Bildschirmtastatur wäre, glaube ich, ein bisschen blöd.
Und was halt eben ganz praktisch ist bei den mitgelieferten Spielen, die sind halt standardmäßig schon quasi voreingestellt, sodass sie mit dem Controller generell gut funktionieren. Also da sind dann halt Buttons, da sind dann halt teilweise Buttons von dem Keyboard und so sind dann halt auf dem Controller gemappt und bei eigenen Spielen, die du drauf machst, kannst du es halt selber einstellen.
Das ist dann super.
Also
Gut.
das heißt, im Prinzip brauchst du tatsächlich die Tastatur gar nicht so oft.
Das ist das, ja, das ist am besten, wenn man es eigentlich tatsächlich gar nicht brauchen würde. Wenn man sie nur selten braucht, ja, okay. Ich meine, bei Summer Games konnte man, glaube ich, seinen Namen eingeben, ne?
Ja, das kann man. Ich meine, sowas kann man dann zur Not entweder über die Bildschirmtastatur machen oder man schließt halt gerade an. Ja. Ich schätze, das Einzige, was so ein bisschen eine kleine Sache ist, quasi die kleinste Sache, die ich dran bemerken könnte, es sind drei USB-Ports sind dabei.
Drei,
Und
ja.
generell einen für die Maus, einen für den Controller und einen für den USB-Stick. Aber du brauchst dann halt irgendwie einen Hub, wenn du die Maus, den Controller, den USB-Stick und die Tastatur noch haben willst.
Ja.
Aber sollte jeder popelige Standard-Hub mitlaufen, von daher nur so eine kleine Sache, kann man aber gleichzeitig sagen, hätte man vielleicht noch einen vierten USB-Port dran gemacht, dann hätte man nie das Problem.
Ja, passt schon, passt schon.
Egal.
Egal,
Egal.
genau. Es
Ja.
wird zugelegt.
Ein Spiel, was ich dann tatsächlich so jetzt so ein bisschen mehr auf dem Amiga gespielt habe, war Wings. Kennst du Wings?
Wings, ist das so ein so ein Arcade-Flugding? Nee, kann doch gar nicht sein, ne?
Ja, ich.
Ja, ich guck
Es
mal.
ist von, sagt dir der Entwickler Cinemaware etwas?
Ja, klar.
Das
Ice.
waren damals ja die ganz Fortschrittlichen, die quasi die beste Grafik
Doch.
geliefert hatten mit Defenders of the Crown und so. Crown.
Ja, genau. Das sind, ja, klar kenne ich die. Oh ja, klar. Ach,
Und.
ich kenne das Spiel tatsächlich. Das hatte das auch so mehrere Etappen, so verschiedene.
Ja, es ist, um es quasi der Gemeinheit zu erzählen, es ist ein Spiel, wo man einen Piloten im Ersten Weltkrieg spielt Und es ist quasi so ein bisschen arcadisch gemacht und du hast eine fortlaufende Story, die dann tatsächlich so mit Bildern und Tagebucheinträgen und sowas erzählt wird. Und du hast halt drei unterschiedliche Typen von Missionen. Also einmal, wenn du gegen andere Flugzeuge kämpfst, hast du dann tatsächlich so ein 3D-Ding. Also quasi so fliegst du halt in so einer kleinen Arena in vollständigen 3D durch die Gegend. Dann gibt es halt Bombermissionen, die in 2D sind und dann halt noch, wenn du Bodenziele attackierst, was dann so eine isometrische 2D-Perspektive ist.
Ja.
Und ich meine, zugegebenermaßen ist es sehr repetitiv, weil sich die Sachen nicht großartig ändern, aber es ist halt einfach von der Präsentation sehr cool gemacht und ich blieb da jetzt überraschend lange hängen, nachdem ich dann so ein bisschen über die anfänglichen Sachen gekommen bin, weil ich habe tatsächlich eine Weile gebraucht, bis ich dann die Flugschule bestanden habe. Weil die dich dann in eine von den drei Missionstypen schmeißen und dann sagen, mach mal und ja, muss man dann erstmal gucken, wie das der Ganze überhaupt funktioniert. Aber es sind coole Sachen dabei und es ist halt einfach von der Präsentation sehr cool, wenn man halt, wenn man halt diese 3D-Flugmissionen hat, dann sitzt man halt im hinteren Teil von so einem Doppeldecker und quasi das eigene Flugzeugcockpit ist in 2D, aber du hast halt trotzdem so den Schaden, der passiert, wenn du irgendwie angegriffen wirst und du hast quasi noch dein Co-Piloten vorne, der dann halt den Kopf dahin dreht, wo dann halt ein feindliches Flugzeug ist, sodass du dann entsprechend dahin navigieren kannst, ohne dich groß umgucken zu müssen. Und das sind so sehr coole Touches, die ich einfach sehr mochte. Und da bin ich jetzt ein bisschen dran hängen geblieben.
Ist auf jeden Fall cool. Aber ich kenne das Spiel tatsächlich. Aber ich habe es nicht gespielt, aber ich kenn's. Wie wahrscheinlich die meisten Cinemaware-Spiele. Also Defender of Crown habe ich tatsächlich selber auch nicht gespielt, aber das kennt man halt tatsächlich. Ja. Und die sahen halt immer ganz gut aus, ne? Waren aber, glaube ich, spielerisch meistens nicht so gut, die Cinemaware-Spiele. Aber Wings offensichtlich auch
Ja, so ein
spielerisch.
bisschen. Ich glaube, da kann man sich drüber streiten. Und wie gesagt, zumindest bei Wings würde ich sagen, ja, es ist halt kein richtiger Flugsimulator, aber für mich war das dann tatsächlich mehr ein Vorteil.
Ja. Ist ja auch ganz
In
gut so.
gewisser Weise.
Ja, gut. Dann kommen wir noch zu einem anderen Thema. Sei denn,
Ja.
du hast noch irgendwas zum Amiga zu sagen.
Nein, na, nö, wie gesagt, ich kann grundsätzlich das Ding empfehlen, ist halt jetzt raus. Ich glaube, kostet um die 100, 120.
Ja, wahrscheinlich so um die. Ja, so müsste, glaube ich, so der Preis gerade sein, denke ich mal.
Kriegst halt die Spieler bei den Controller und die Maus. Wenn du irgendwie ganz nostalgisch bist, aber nicht wirklich Interesse an Spielen hast, dann ist es eher A, seltsam, wenn jemand den Podcast hört, aber B, kann man die Maus einzeln kaufen, wenn man so, keine Ahnung, Amiga nostalgisch ist, aber mehr so an so Sachen wie Synthesizern oder so gehangen hat, die man sicherlich auch irgendwie auf dem Ding zum Laufen kriegt, aber wofür sie nicht gemacht sind. Weil, keine Ahnung. Wie gesagt, es ist eine Standardmaus, aber ich finde sie ganz unterhaltsam in ihrem altmodischen Look.
Das ist wohl wahr. Also es spricht mich ja auch so nostalgisch an. Also ich denke mal, jemand, der jetzt in diesem Jahrtausend geboren ist, der findet das vielleicht nicht ganz so anziehend.
Ja, ich meine, ja, da kann man jetzt zumindest zu dem Amiga verteidigend sagen, da ist es, glaube ich, einfacher reinzukommen als beim C64. Ich glaube,
Ja, wahrscheinlich,
wenn du
ja.
mit einem C64 nicht aufgewachsen bist, dann kannst du mit dem Ding nicht viel anfangen. Bei einem Amiga ist das schon einfacher und du hast halt schon Sachen, die dann tatsächlich, ich sag mal, Super NES-Qualität haben und meiner Meinung nach auch teilweise Sachen, die Super NES-Qualität übertreffen. Und entsprechend, wenn man so weit zurückgehen kann, dann geht das mit dem Amiga auch, auch wenn halt man da dann bedenken muss, dass es mehr ein europäisch-zentrisches Ding war
Ja, stimmt auch wieder.
und wir zum Beispiel nicht sehr gut mit Jump'n'Runs sind in Europa.
Ja, das ist leider wahr. Hast du mal das He-Man Jump'n'Run gespielt? Da gab es auf den
Ich
C64
habe
auch.
es auf mehreren besten Listen gesehen, aber ich fand es nicht sehr ansprechend, von daher habe ich es tatsächlich auch nicht ausprobiert.
So träge. Das habe ich ja damals tatsächlich gespielt. Das war damals schon schwierig, einfach weil es so träge war. Da bin ich ja nie weit gekommen. Ich habe es. Egal.
Was ich gespielt habe, ich höre dann auch auf, wenn ich das noch gesagt habe. Was ich gespielt hatte, was ich gesehen hatte auf einer von den Listen, wo man Spiele runterladen kann, ist ein Running Man-Spiel, von dem ich nie gehört habe.
Ist das Adventure oder?
Es ist ein Jump and Run. Also es ist so ein Action Jump and Run und es hat ein großartiges Intro. Es hat sogar Sprachausgabe in dem Intro. Und es hat quasi die erste Minute oder so, wo das anschmeißt, ist wahnsinnig cool und dann spielst du das Spiel und das Spiel ist so ein Rotz.
Ja, Präsentation über alles, ne?
Ja.
Ja, gut. Ich wollte noch kurz was zu einem Film sagen, den ich vor einer Weile jetzt gesehen habe, auch so zwischendurch.
Ein Spielfilm,
ja. Wahrscheinlich hat der ein oder andere was von dem Film mitbekommen. Es geht um Resident Evil Welcome to Raccoon City. Behandelt die ersten beiden Spiele quasi. Ich mach's kurz. Es ist kein guter Film. Es ist... ist anstrengend zu gucken, die Story ist, ich meine, die haben versucht, sich so nah wie möglich an der Vorlage zu halten. Ich meine, wenn man sich dafür interessiert, dass man die Sachen mal so, oder einzelne Szenen aus den Spielen in so einem Film mal wiederzusehen, dann kann man da vielleicht mal reingucken, wenn man es irgendwo sehen kann, wo man einen Streamingdienst hat, den man eh schon hat. Also sollte man vielleicht nicht unbedingt Geld für ausgeben. Keine Ahnung, das war's schon.
Der Film ist. Ja, ist es denn besser? Ist es denn besser als der alte Resident Evil Rotz? Ich meine, der erste Resident Evil Film damals war akzeptabel für das, was es war, aber hat ja auch schon nicht viel mit den Spielen zu tun. Und
ja, ich mochte den zweiten Teil eigentlich ganz gerne, aber ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass er jetzt besser ist. Also er ist näher an der Vorlage halt tatsächlich. Ich meine, das sind tatsächlich die Figuren aus den Spielen dabei. Die haben halt versucht, die Geschichten zu verbinden von Teil 1 und 2. Also man sieht das Herrenhaus und so und obwohl ich fand, die waren ein bisschen zu kurz in dem Polizeipräsidium, fand ich irgendwie. Aber es ist halt, ja, es ist keine 1:1 Umsetzung, ne? Aber es ist halt die Schlüsselszenen sind alle irgendwie drin und nachgemacht. Also man hat das Gefühl, es hat schon jemand gemacht, der jetzt die Spiele gespielt hat und viel Fanservice drin halt, das muss man schon sagen. Aber es ist per se kein guter Film halt. Es ist halt, es gibt keine so Dramaturgiekurve oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach nur, ja, ich weiß nicht. Ja, wahrscheinlich ist es so, wenn du die Zwischensequenzen von diesen Spielen irgendwie zusammenfügst, dann ist es wahrscheinlich genauso. Aber da muss man wahrscheinlich das so umschreiben, dass es irgendwie einen vernünftigen Film ergibt. Aber naja, gut, egal. Das dazu.
Ich meine, du kennst meine Meinung über die meisten Spieleverfilmungen.
Ja.
Und bei Resident Evil würde ich auch sagen, wenn du einen guten Resident Evil-Film gucken willst, dann kannst du, keine Ahnung, ich würde sagen, die Walking Dead-Serie gucken. Kommt halt drauf an, was du genau willst. Aber ja, es gibt halt Alternativen, die dann nicht Resident Evil heißen.
Das ist wahr. Obwohl die Animationsfilme nicht schlecht waren. Also zumindest die ersten beiden. Aber wenn man dann ein bisschen mehr, weil die erzählen ja keine Geschichte nach, sondern die geben einfach nur so ein paar neue Szenerien mit bekannten Figuren. Die waren okay, die waren jetzt nicht gut. Gut kann man nicht sagen. Aber die waren okay, kann man sich angucken. So viel dazu. Und vor einiger Zeit, ich weiß jetzt gar nicht wann und wie lange das jetzt schon wieder her ist, irgendwann in den letzten Wochen muss das gewesen sein, war die New Game Plus Expo. Und zwar haben da viele von den japanischen Herstellern ihre neuen Spiele vorgestellt. Zum Teil auch Spiele, die jetzt schon bekannt waren, wo sie jetzt dann einen Release-Termin bekommen haben. Ich würde sagen, Großteil, das sind wahrscheinlich jetzt in den letzten Wochen schon längst erschienen. ich wollte da mal ein paar Highlights rauspicken. Ich will jetzt nicht alle Spiele besprechen, weil das waren einfach zu viele. Ich habe mir den ganz kompletten Stream angeguckt, das war echt cool. auch da ein paar andere Sachen zu sehen, aber ich pick mal so ein paar Highlights oder besser gesagt ein paar interessante Titel raus. Weil einige Spiele sind nicht besonders gut, aber ich finde die Idee interessant, dass sie sowas machen. Das gleich der erste Titel ist das, wo ich dachte mir, da hat die Welt nicht drauf gewartet. Und zwar ist das Kamiwaza Way of a Thief. Das ist ein altes PlayStation 2 Spiel, das die remastert haben von einem, die, das war damals wohl, glaube ich, noch kein gutes Spiel. Ich glaube, das wird jetzt auch nicht besser. Und das Remaster, also die Spielszenen, die sie gezeigt haben, sahen jetzt auch nicht wirklich gut aus. Also es sah mehr nach PS2 aus. Wahrscheinlich haben die da schon ein bisschen reingeschickt. Meine Augen sind wahrscheinlich jetzt schon so von der neuen Optik der neuen Generation getrübt, dass das jetzt richtig furchtbar aussieht. Aber es ist halt, ich weiß nicht, braucht man ein wenig. Ja, man spielt halt einen Dieb und man stiehlt von den Reichen und dann gibt man das den Armen und das ist, glaube ich, so die Prämisse. ist wohl ein Stealth-Spiel, aber ja gut, ich finde es einfach nur faszinierend, dass sie jetzt ein Remaster von so einem Titel machen, den keiner kennt. Aber vielleicht war das in Japan ein Riesenerfolg, kann ja sein, dass das so eine Riesenmarke ist. Wir sind wahrscheinlich nicht der Markt davon. Ja, dann wurden noch ein paar andere Spiele vorgestellt und dann hatten sie Dusk Diver 2 vorgestellt. Ich weiß nicht, ob du Dusk Diver...
Das kenne ich sogar.
Ja, also Dusk Diver 1 war ja ein Spiel aus Taiwan. Und zwar spielt das ja auch in Taipei und die Taiwanesen sind große Japan-Fans, deswegen ist es auch so ein richtiger Anime-Titel. hat sehr Persona-eske Anleihen, finde ich, so ein bisschen. Ist halt auch ein RPG. Und also ein JRPG, aber halt jetzt nicht aus Japan direkt. Ich weiß gar nicht, ob der neue auch von demselben Team ist, die wahrscheinlich ist vom selben Team. Aber man könnte es eher mit dem Persona 5 Strikers vergleichen, weil in das Diver hast du ja auch eher so Massenschlachten. Ja, ich fand das relativ cool. Die Designs sind cool und Das Diver 1 habe ich tatsächlich noch nicht gespielt, aber ich habe es tatsächlich hier liegen. Ich habe es immer noch nicht angefangen, wie viele andere Spiele auch. Aber es hat mich ja schon damals angesprochen, vor allem, weil es halt so ein exotisches Studio ist. Dachte ich mir, ja, das wäre jetzt hier auch noch erwähnenswert. Kommt übrigens für die PlayStation 5 und die Switch und PS2 Remaster von diesem Kamikaze, das ist... auch für Switch und für PS4 und für den PC und das ist, glaube ich, noch nicht erschienen und das Diver 2 ist auch noch nicht erschienen. Dann wurde noch irgendwas anderes vorgestellt und dann Fallen Legion Collection wurde vorgestellt, fand ich interessant, weil die Fallen Legion Spieler kam ja jetzt letztens erst ein neuer Teil raus und das ist jetzt so eine Collection mit zwei Titeln, mit zwei Spielen, mit Rise of Glory und von Legion Revenant. Ist halt das Kampfsystem, also sieht optisch ein bisschen aus wie so ein Vanillaware-Spiel. Und man benutzt Karten, ne? Also du magst Kartenspiele.
Karten und Vanillaware. Naja, ich mag nicht unbedingt Vanillaware-Spiele, aber ich mag die Grafik oft.
Ja,
beziehungsweise halt gemischt. Ich glaube tatsächlich, ich komme bei 50-50 raus bei Vanillaware. Ich mag, wie hieß das eine Spiel, Muramasa?
Muramasa, ja, war eines der Spiele, ja.
Und 13 Sentinels war auch von
das letzte, genau. Wovon übrigens
die jetzt... Die mag ich und Odin's 4 und das andere nicht so sehr.
Ja, da gab es ja noch einen, der erste, der wurde jetzt auch, glaube ich, nochmal neu aufgelegt. Ich habe den Namen jetzt vergessen.
Ja, der bekommt jetzt irgendwie so eine Art Remake-Sequel.
Genau. Dann wollte ich noch erwähnen, Amnesia Memories wurde vorgestellt, also Amnesia Memories plus Later Cross Crowd, so ist der komplette Titel. Es ist eine Sammlung von den Amnesia Spielen, also jetzt nicht die Amnesia Spiele. Meine Güte, ich habe hier Probleme mit dem Wort Amnesia. Wenn du Amnesia hörst, denkst du wahrscheinlich an diese Horrorspiele. Das ist es nicht, das sind hier diese Otome Spiele, diese Visual Novel im Anime-Stil sah auch ein bisschen nach so Boys Love aus, aber es ist halt ein klassisches Otome. Ich wollte es nur erwähnen, weil hier in der Reihe kamen jetzt eine Menge Otome-Spiele. Also es, die kommen alle in den Westen raus, was mich einerseits erfreut, jetzt nicht, weil ich die Spiele spiele, aber weil ich, es ist ja, richtet sich an Damen, diese Titel. Aber dass jetzt da diese Spiele auch in den Westen erscheinen, das ist ein gutes Zeichen, sag ich mal. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also für Leute, die oder für Mädels, die gerne irgendwelche Spiele spielen mit einer Menge Boys, dann ist das hier eine Spielesammlung mit den ganzen Amnesia-Spielen in einem Pack. Es wurden noch ein paar andere Spiele vorgestellt. Phantom Breaker Omnia wurde nochmal vorgestellt. Das ist ja schon ein bisschen länger bekannt. Das war jetzt keine neue Ankündigung, sondern das ist ein Titel, der jetzt auch bald, glaube ich, jetzt erscheint für PS4, Xbox sogar, PC und Switch. Also für alle Plattformen. Ist halt ein 2D-Prügelspiel. Was ich interessant finde, ist halt, dass da hier von Steins Gate kommen Figuren drin. Fand ich interessant. Ist halt ja, ein ganz guter Prügler halt, die Phantom Breaker-Spiele. Ich habe noch eins hier, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und Phantom Breaker Omnia ist halt ein neuer Teil. Fand ich cool, wollte ich erwähnen, weil mir das Spiel gefällt. Ja, bla bla bla. Was ist denn noch ganz interessant? Bioroshana Rising Flower of Genpei ist auch ein Otome-Game, wurde auch vorgestellt. Dazu eine kleine Anekdote. Ich hatte das einer Freundin geschickt, weil ich der Meinung war, ja, das könnte ihr gefallen, weil das ist jetzt so ein Otome-Game in der Sengoku-Zeit also mit Samurais und so weiter. Und man spielt ja eine Samurai-Lady, die dann halt mit vielen Samurai-Typen irgendwie abhängt und sich dann für einen Typen entscheiden muss. Also typisch Otome-Game. Und die meinte so, oh, das sieht voll nach was für mich aus. Und konnte man direkt am nächsten Tag konnte man das auch bei Amazon schon vorbestellen. Aber es kostete dann, glaube ich, schon, also ist das schon für die Switch. Und kostet, glaube ich, dann 60 Euro. Das, also für ein, ja, ich meine, es ist ein normaler Preis, gerade für die Switch. Die Spiele sind teuer. Ja.
Werden halt auch immer die Nischenmärkte ausgenutzt, ne?
Ja, tatsächlich, tatsächlich. Und das erscheint am 28. Juni. Gibt sogar eine Limited Edition tatsächlich hierzulande. Also für die Leute, die das interessiert. Ja, mit Dingen. Ebenso hier Jack and John war auch nochmal ein Otome-Game, was dann direkt danach vorgestellt worden ist. Wo man dann halt Mädels spielt, die sich als Junge verkleidet, weil die irgendwie mit Männern irgendwie umherreist, auf Bühnen auftritt. Ich glaube, es war irgendwas mit so einer Bühnenshow. So wie bei hier Sakura war es, glaube ich. nur, dass dieses Mädel sich dann als Mann ausgibt und dann mit den anderen Männern irgendwie, echt keine Ahnung, es ist halt Otome. Auch für die Switch, egal. Der nächste Titel, der war ganz interessant. Das war so ein, also das heißt Undying. Vielleicht hast du schon mal davon gehört. Der wurde vorher auch schon angekündigt. Jetzt gab es richtig.
Ich kenne ein Spiel namens Undying, was bestimmt nicht dasselbe ist. Was damals, ich glaube, Clive Barkers Undying hieß das, glaube ich sogar.
Nee, das wird kein
Clive. Der damit beteiligt war.
Obwohl, es ist schon ein sehr, sehr düsteres, hat so eine düstere 3D-Optik mit vielen Zombies. Und am Anfang läuft man als Mutter mit einem Kind durch die Gegend, so ein bisschen Survival-mäßig. Man muss dann, also ist so eine 3D, isometrische 3D-Optik so ein bisschen. Also halt so ein Indie-Titel und sehr, sehr Survival-mäßig. Und ja, in den Trailer hat man halt gesehen, wie die Mutter mit dem Kind rumläuft und irgendwann die Mutter gebissen und dann läuft man mit dem Kind rum und die Mutter ist dann, liegt da so am Sterben und sah sehr, 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 sehr traurig und sehr, sehr depressiv auf, weil ich glaube, die Mutter wird sich wahrscheinlich in einen Zombie verwandeln. Interessanterweise ist da in dem Moment, wo die Mutter dann umgefallen ist, ist der Stream abgebrochen. Da war dann plötzlich war nur noch schwarzer Bildschirm, dann stand da, wir sind gleich wieder für sie zurück. Oh Mann, ey. Naja, egal, sehr, sehr traurig. Ist für den PC, gibt's Early Access aktuell und die Switch-Version soll dann halt mit neuen Inhalten dann kommen. Irgendwie so, ich weiß es gar nicht mehr. Ich hab mir jetzt hier Notizen gemacht, aber das ist schon so lange her, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich damit meinte. Hier steht neue Inhalte aus Early Access. Ah, okay. Es geht. Ah, okay. Dann, das sind dann die neuen Inhalte, die beim Early Access dann noch rauskommen. Die kommen dann direkt für die Switch-Version wahrscheinlich. Keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Ein weiterer Titel, den ich cool fand, also den ich mir dann tatsächlich auch kaufen werde, das ist Pocky und Rocky Reshrined. Das ist so ein neuer Titel der Pocky und Rocky-Reihe. Das ist halt so ein alter Arcade-Spiel. Geht in die Richtung Shoot'em Up, aber halt mit Figuren, mit denen man rumläuft. Also es ist nicht so, dass mit so einem weiter scrollenden Bildschirm, sondern du läufst halt rum und da kommen super viele Viecher rein, die auf dich ballern, so Bullet Hell mäßig, und du schießt dann halt, je nachdem, was für eine Figur du nimmst, also jetzt so eine Shrine Maiden nimmst, die irgendwelche anderen Sachen werfen kann, oder den Waschbären, ach nicht Waschbären, Tanuki ist das. Der Tanuki ist glaube ich Rocky, und Pocky ist halt die Shrine Maiden, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Es sah auf jeden Fall, es hat so ein Pixel-Look, aber richtig bunt, vollgepackt mit allen drunter. Das sieht so, sieht so schön aus. Also mich spricht das voll an, weil das so viel Detailliebe drin steckt. Kann ich nur empfehlen, sich mal ein Video zu anzugucken, und das, also es sieht sehr, sehr cool aus, kommt auch für die Switch und für die PC am 24. Juni. Ich werde es mir wahrscheinlich definitiv zulegen, aber naja, 14. Juni wahrscheinlich bis dahin wieder vergessen. Der Rausschmeißer war dann von Nipponichi wieder, also ich weiß gar nicht mehr, die großen Publisher waren ja da Nipponichi, Arc System Works, Idea Factory, keine Ahnung, also es, die großen japanischen Hersteller, ich sag mal diese Double-A-Hersteller, die haben die meisten Sachen da gezeigt, auch einige mit so einem Shadow Drop, dann sind die sofort verfügbar gewesen, die Spiele. Egal, und der Rausschmeißer war dann von Nipponichi mit den Prinny Classics 3, und das sind direkt mit zwei Titeln, und zwar einmal mit Rhapsody am Musical Adventure. Das ist so ein, ja, wie so ein Nipponichi Anime Pixel Rollenspiel halt aussieht. Und, was ich cool finde, das ist ein Spiel, das mich interessiert, ist La Pucelle Ragnarok. Halt, das klassische isometrische Rollenspiel, Anime-Rollenspiel, die Nipponichi-Dinger gemacht haben, was auch für PlayStation 2 damals erschienen ist. Und hat Figuren auch aus den Disgaea-Spielen, also Edna ist dabei gesehen, habe ich gesehen, und Lahal habe ich gesehen. Und das ist ein Titel, der außerhalb von Japans bisher noch nicht erschienen ist, also im Westen nicht erschienen ist. Und der kommt jetzt erstmals halt im Westen lokalisiert. Und das erscheint, dieses Doppelpack erscheint dann schon im Sommer 2022 für die Nintendo Switch. Was ich besonders cool fand, da hat sich der Entwickler, der Nikawa, der hat sich vor die Kamera gestellt in einem Prinny-Kostüm und hat das dort vorgestellt. Japaner halt, ne? Das, war irgendwie putzig und putzig albern. Ich glaube, der kam sich auch sehr albern vor, aber es war schön. Das waren so meine Highlights von der New Game Plus Expo. Da wurden noch viel, viel mehr Titel vorgestellt. Ich weiß, die waren bestimmt so 30 Spiele oder so, die die vorgestellt haben. Es ist einfach zu viel, um die jetzt alle vorzustellen. Vor allen Dingen viele Indie-Titel, die wahrscheinlich keinen interessieren. Ein paar größere Titel, ich meine, hier das Ease Nummer 8 wurde ja auch da nochmal angekündigt für die PlayStation 5. Brauchen wir jetzt alles nicht zu erwähnen. Das ist halt, ja, war auf jeden Fall schön. Du hast die nicht verfolgt, ne? Die New Game Plus Expo, oder?
Nee. Ich hatte, ich hatte von dem Pock and Rocky gehört, aber sonst hatte ich jetzt noch nicht mal mitbekommen, dass da irgendwie ein Showcase war.
Ja, es ist auch sehr japanophil. Ich meine, wenn die letzte State of Play Japan-Fokus hatte, das hier war reine Japan-Fokus. Also das war... aber alle Spiele, die da jetzt angekündigt, kommen auch im Westen raus. Also das von daher ist schon mal ganz gut. Also sehr, sehr gut. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Also es war nett. Keine großen Überraschungen oder wo ich gesagt habe, boah, Mann, ey, Alter. Nee, das kam leider nicht. Aber viele coole Sachen, die mich tatsächlich interessiert haben, wo ich sagte, hey, das ist, also Dust Diver 2 werde ich mir wahrscheinlich zulegen. Wenn ich mal Dust Diver 1 gespielt habe, Pocky und Rocky halt und die La Pucelle Ragnarok, das sind so die Spiele, die ich dann. Und natürlich Phantom Breaker Omnia, das ist das neue Prügelspiel da. Ja.
Und die Freunde. Ah, ist ja schon einiges.
Ja, ja. Und wie gesagt, es ist jetzt eine. Ja, schon eine coole Sache, dass die Spiele für die Mädels jetzt auch mal rüberkommen, hier die Otome Games. Da gibt es in Japan ja wahnsinnig viele. Eine Freundin von mir hat gesagt, warum erscheinen die nicht im Westen? Weil die wahrscheinlich gedacht haben, das gibt keinen Markt dafür. Und jetzt schwimmt das ja richtig regelrecht rüber. Also, ist ja irre. Freut mich auf jeden Fall. Von daher ist es ganz gut. So, das war's eigentlich schon. Ich habe auch nichts Neues mehr gespielt. Wie gesagt.
Ja, ich habe noch so ein paar Sachen.
Dann schieß los.
Vielleicht das allererste, weil es jetzt tatsächlich gerade, während wir hier aufnehmen, reingeflogen ist. Quasi Breaking News für uns, aber bis der Podcast raus ist, wahrscheinlich nicht mehr so ganz. Mhm. Wir haben noch, glaube ich, noch gar nicht darüber geredet. PlayStation Plus bekommt ja ein Update, beziehungsweise PlayStation Plus und PlayStation Now verändern sich und werden ein wenig zusammengefasst. Ja, und ja. Es wird halt alles so ein bisschen mehr, ich sag mal, gegamepassed.
Ja, ja, genau.
Und wir haben jetzt in Europa ein Release-Datum für den 22. Juni 2022, wo diese Änderungen eintreten.
Oh, okay.
Wir haben dann, ich kann es ja mal kurz alles zusammenfassen, dann wird das halt aufgespalten in drei verschiedene Tarife. Wir haben PlayStation Plus Essential, was quasi das alte PlayStation Plus ist. Du bekommst halt den Cloud-Speicher für Speicherstände, dass du die online ablegen kannst. Du bekommst 2 Spiele pro Monat und du kannst halt online spielen. Das kostet dann in Europa 8,99 monatlich oder 60 Euro jährlich. Das ist ja, glaube ich, so viel hat es auch vorher gekostet, ne?
Ich glaube ja. Ja, ja, müsste.
Ja. PlayStation Plus Extra, was dann quasi PlayStation Plus ist, plus die eine Hälfte von PlayStation Now. Du hast dann halt die ganzen PlayStation Plus Sachen plus ein Katalog von, hier wird geschrieben, von bis zu 400 der unterhaltsamsten PS4 und PS5 Spiele, darunter Blockbuster Hits aus unserem PlayStation Studios Katalog und von Drittanbietern. Spiele, die Teil des Extra-Tarifs sind, können zum Spielen heruntergeladen werden. Also dann auch als Download, was ja schon bei PlayStation Now schon eine Weile ist.
Ja, ja, genau.
Das kostet dann 13,99 monatlich beziehungsweise 100 Euro jährlich. Und last but not least PlayStation Plus Premium, was dann halt die vorherigen Sache hat. Und dann noch 340 zusätzliche Spiele, darunter PS3-Spiele, die über Cloud-Streaming verfügbar sind. Da gibt es ja schon einige bei PlayStation Now. Damit hat ja PlayStation Now mal ursprünglich angefangen. Und was jetzt halt dazu kommt, ein Katalog mit beliebten Spielklassikern der ersten PlayStation, PS2 und PSP-Generation, die entweder per Streaming oder als Download verfügbar sind. Also halt PlayStation 2 und PSP-Spiele dann endlich mal wieder zurück auf moderne Konsolen.
Ja, PSP finde ich interessant tatsächlich. Aber ja, ist halt ja, alles nur Streaming,
beziehungsweise
digital.
Ich schätze, die Frage ist halt, ach ja, und das kostet dann halt 16,99 monatlich, beziehungsweise 120 Euro jährlich. Und wer halt einen bestehenden PlayStation Plus Dings hat, da ändert sich halt natürlich nichts, bis der ausläuft.
Ja, ja,
genau. Ja, das nur mal so nebenbei. Ich glaube, keine Ahnung, ist jetzt schon wieder, wurde glaube ich heiß diskutiert, als das ursprünglich angekündigt wurde. Ich bin da so ein bisschen raus, weil ich glaube, ich werde es dann einfach beobachten und dann bin ich halt hauptsächlich gespannt, wie das mit den PS2 Ja, tatsächlich mit den PS2-Spielen ist, weil PlayStation und PSP-Spiele, also PlayStation 1 und PSP-Spiele, das hatten wir ja schon zu PS3-Zeiten, beziehungsweise PlayStation Vita-Zeiten und natürlich PSP-Zeiten. Und ich denke, da wird sich nicht super viel am Katalog tun, auch wenn es natürlich sehr gut ist, dass die Sachen dann wieder weiterhin angeboten werden. Insbesondere, weil die Spiele ja schon teilweise ziemlich rar und ziemlich teuer werden.
Ja.
Bei PS2 bin ich dann halt mal gespannt, was der Katalog wird, was da so enthalten drin sein wird und ob die Emulation gut ist, weil ich hatte für PS4 hatte ich zwei PS2-Spiele. Was war es denn? Ich hatte die Metal Slug Anthology und ich glaube Parappa the Rapper 2.
Ah, okay.
Und es gibt ja noch ein paar andere. Ich glaube, es gibt Mark of Kree, kann man glaube ich kaufen. Beziehungsweise den Nachfolger davon. Und noch so ein, zwei PS2-Spiele kannst du kaufen. Emulation davon war ein bisschen mittelmäßig, sag ich mal.
Ja.
Von daher Hoffnung, dass das vielleicht, dass sie da vielleicht nachgedingst haben. Und ja, entsprechend einfach dann mal, muss man halt mal gucken, wenn es dann raus ist. Wie gesagt, 22. Juni wird das dann umgestellt in Europa. Amerika bekommt schon am 13. Juni, Japan am 1. Juni. Das heißt, eventuell haben wir dann kurz vorher schon einen Einblick, wie das dann genau aussehen wird.
Ja, das ist. Mal gucken. Ich hatte auch gelesen, dass die für PlayStation 3 aktuell untersuchen, ja, eine Emulation hinzukriegen oder dass sie Personal suchen für Emulation. Ich gehe mal davon aus, sie wollen, dass man die wahrscheinlich dann auch runterladen kann, zum auf der eigenen Konsole zu spielen, statt
Ich
es
meine,
physisch zu kaufen.
das wäre definitiv was Gutes, weil ja, Streaming ist halt Streaming und immer noch instabil und nicht immer ideal.
Ja, aber PS3 ist halt schwierig, ne?
Ja, andererseits, ich meine, ich gucke viel nach Emulationssachen und sowas und PS3-Emulation ist schon ziemlich weit gekommen und gar nicht mehr so hardware-hungrig.
Ja, mal schauen.
Bist
Naja.
zwar dann immer noch so eingeschränkt, weil es da ein großes Spektrum gibt an Spielen, aber bei PS5 sollte das hinzukriegen sein. Und ich meine, das ist Sony, die, wenn, von denen müsste man eigentlich am ehesten erwarten, dass die es hinbekommen. Die haben ja das Ding damals gemacht.
Ja, wo die Hardware haben sie ja zusammen mit Toshiba und noch irgendjemand anders gemacht. War ja gemeint. Aber die, klar, die waren ja beteiligt. Ich meine, die müssen natürlich wissen, wie es funktioniert.
Ja, ich meine, die Chips haben sie nicht und die haben auch nicht in den Minen gearbeitet, um das Kobalt zusammenzubekommen, aber naja, wie gesagt, ich denke, da wird einfach die Zeit zeigen, wie das so aussieht. Von den Preisen her, ich meine, die Preise sind generell ganz gut, auch wenn, ja, ich finde es halt ein bisschen doof, dass sie da so zwei verschiedene Tarife für Extra und Premium machen mit den alten Spielen, aber ja, keine Ahnung.
Ja, keine Ahnung. Für mich ist es eh uninteressant, weil es halt digital ist. Ja, vielleicht werde ich irgendwann mal schwach, aber ich glaube eher nicht. Die alten Spiele kann ich ja noch auf den alten Konsolen spielen, solange sie noch laufen.
Ja, solange sie noch laufen und ja, ist dann halt teuer, ne? Ja.
Ja gut, die Spiele selbst habe ich ja noch.
Okay.
Die, solange sie noch laufen halt. Naja, okay, egal. Ja, das,
Ja, was war ansonsten, worauf ich eigentlich rauskommen wollte, wo du jetzt ein semi-obskures Showcase hattest mit jede Menge Ankündigungen, wollte ich das andere semi-obskure Showcase erwähnen, denn Facebook bzw. Meta bzw. Facebook hatte ein Quest VR Game Showcase am 20. April. Und ich bin ehrlich gesagt auch so ein bisschen inzwischen bei VR-Sachen raus. Und ich glaube, das ist ziemlich untergegangen und das ist eigentlich ganz lustig, weil wenn du so im VR-Ökosystem drin bist, war das, glaube ich, wie ein zweites Weihnachten, was da so
Okay.
angekündigt wurde, weil wurde angekündigt, The Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2. Das erste habe ich gehört, ich habe es nicht selber gespielt, ist wohl eines der besten VR-Spiele überhaupt. Red Matter, was sehr hoch angesehen wird, bekommt einen zweiten Teil, der steht da raus, wann es rauskommt. Ne, wurde nicht genannt. Aspyr 1 bekommt einen zweiten Teil namens Aspyr 2. Das hatte ich damals tatsächlich für die Quest getestet. Sieht man, kann man auf www.gamondo.de den Test finden. Und das ist eigentlich ein sehr cooles Spiel. Das hat quasi ein VR-Splinter Cell.
Ein VR-Splinter Cell? Cool.
Ja, ja, inklusive auch so. Es gibt da auch ein sehr cooles System, dass man sehr viel rumklettern kann und so. Und halt im Prinzip ein sehr rundes und sehr cooles VR-Stealth-Spiel. Moss Book 2, was ja jetzt, glaube ich, gerade vor einer Woche oder zwei für PlayStation VR noch erschienen ist, kommt dann jetzt auch im Sommer für Quest. Wo es dann etwas schärfer aussieht, zumindest. Und dann noch Bone Lab wurde angekündigt. Das ist quasi die Fortsetzung von Bone Works, was auch ein wahnsinnig beliebtes VR-Spiel ist, was halt schon sehr, was halt dann schon über Jahre den Namen dazu gemacht hat, weil es halt wirklich extrem, ich sag mal, interaktiv ist, sehr taktil. Also du kannst halt allen möglichen Kram in dem Spiel machen mit Waffen und sowas und du hast kannst unter anderem mit Schwertern kämpfen und mit allem Möglichen und das ist halt sehr auf Realismus getrimmt und was dann aber gleichzeitig nicht unbedingt einsteigerfreundlich ist, also da gibt es wohl viele, die dann so ein bisschen seekrank von werden. Das wurde angekündigt und ja, es wurde noch ein JRPG angekündigt, was ganz schick aussieht für Quest-Verhältnisse, namens Ruins Magus, ist wohl ein Dungeon-Crawler. Und nehmt, Among Us wurde eine VR-Version angekündigt, die okay aussieht. Genauso wie ein VR-Spiel zu Ghostbusters, was diesmal ein anständiges VR-Spiel ist und nicht dieses komische Spiel, was Sony irgendwie als Tie-In für den einen Film rausgebracht hat.
Ach,
da gab es mal so ein VR-Ding, das war nicht sehr gut.
VR-Spiel war das? Ich dachte, meinst du dieses Indie-mäßige Ghostbusters-Spiel? Ja, auch totaler Schrott war.
Ja, gut, das war auch nicht sehr gut. Ich meine, an nicht sehr guten Ghostbusters-Spielen findet man leider einige.
Ja.
Ja, aber da kommt dann so ein quasi wohl Left 4 Dead-artiges Spiel raus. Also man kann es mit bis zu vier Leuten in Koop spielen.
Ach, ich weiß, welches Spiel das ist. Ja, davon hatte ich gehört. Ja, ja.
Ja, ich weiß nicht, ob es dieselbe Version ist in VR oder ob es dann nochmal ein separates Spiel ist, aber ja, nee, da wurde schon was angekündigt.
Ja, ja, das war, glaube ich, dann kein VR oder ich weiß nicht, hatte ich in einem Podcast gehört.
Es kommt noch irgendwie ein anderes Ghostbusters-Spiel, ja. Beziehungsweise vielleicht ist es dasselbe, ich weiß es nicht.
Ja, keine Ahnung.
Und was halt da die fixe, wie du vorhin so schön gesagt hast, Shadow Drop-Überraschung war halt, dass Resident Evil 4 auf der Quest jetzt halt den Mercenaries-Modus hat, den klassischen, und mit dem Mercenary-Modus so ein paar neue Unlocks, die quasi so ein bisschen wie Cheats sind. Es gibt wohl einen Big Head-Mode und so, solche Sachen.
Ah, okay.
Wollte ich nur mal erwähnen, wie gesagt, ich bin auch nicht mehr so bei VR drin, aber ich finde es halt lustig, dass komplett untergegangen ist, insbesondere weil da halt viele, viele VR-Top-Titel einfach mal so angekündigt wurden. Nebenbei und keiner hat es richtig mitbekommen.
Ja, ey, das ist auch vollkommen an mir vorbeigegangen. Ohne Scheiß. Ja. Ja gut, aber ich jetzt war...
Wenn du halt in einer bestimmten Zielgruppe bist, dann freust du dich halt sehr über einen Nachfolger von Boneworks. Ja. Oder von Walking Dead Saints and Sinners.
Ja, ja, ja.
Darum wollte ich es erwähnen.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
Ja. Ja, ansonsten habe ich jetzt auch nichts mehr, bis auf noch eine Kleinigkeit, die ich ganz unterhaltsam fand. Es gab ein Interview mit Yuji Ishikawa, der, falls einem der Name nichts sagt, ist quasi der Haus und Hof Konzeptdesigner von Hideo Kojima. Der hat quasi die ganzen coolen Konzeptzeichnungen zu den Metal Gear Solid Spielen gemacht und auch Konzeptzeichnungen für Death Stranding gemacht. Und da auch diverse Sachen designt.
Ja.
Und ja, genau, er hatte ein Interview mit dem Edge Magazin. Und er hat wohl den Traum eines Tages ein Auto zu designen, ein echtes Auto. Und ich würde es fahren, aber ich könnte es mir wahrscheinlich nicht leisten.
Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Aber das ist ein echt komischer Wunsch, ein Autodesign.
Ja, ich glaube, er ist auch der Designer, der halt auch die ganzen mechanischen Designs gemacht hat, insbesondere halt von den ganzen Metal Gears und so. Und ein Auto,
Ja.
was wie ein Metal Gear aussieht, ich kann es mir irgendwie vorstellen und es wäre sehr abgefahren. Es würde sehr wie ein futuristisches Anime-Auto halt aussehen.
Ja, da wär's ja echt der King of the Road. Also das wäre.
Ja.
Na, würde ich wahrscheinlich auch fahren wollen. Aber naja.
Das heißt, ja, keine Ahnung. Ich kenne jetzt keinen bei Mazda oder bei Toyota, aber sollten sie mal die Ausschau halten.
Ja, sollten ihn mal
Ich
anschreiben.
meine, dem einen Typen werde ich es nicht sagen, dem einen Typen, der Autos baut, weil
Ah, ich weiß, wen du meinst. Den
wenn der was
reichen Typen.
Futuristisches macht, dann sieht man ja, was dabei rauskommt.
Ja, das sah nicht so schön aus. Das war sehr eckig. Ja, wer weiß, vielleicht würde hier vom Shinkawa das auch sehr eckig aussehen.
Ah, ich glaub, es hätte zumindest so ein bisschen ein organisches Design, so ein bisschen
Das kann sein,
wie
das
halt
kann
die
sein.
späteren, wie halt Metal Gear Ray oder wie hieß das dumme Ding aus 5? Sahelanthropus oder so?
Boah, ich weiß das nicht mehr. Die Namen habe ich nicht mehr im Kopf. Also das weiß ich nicht mehr. Ja. Aber egal. Das ist ein schöner Wunsch. Also wenn du was designen dürftest, was würdest du designen wollen? Und wenn du es könntest, sagen wir so.
Ich meine, Auto ist schon relativ cool, auch wenn ich nicht hundertprozentig sicher bin. Bei Auto wär man, glaube ich, sehr eingeschränkt, so von wegen, was möglich ist, einfach von wegen Legalität international und so, weißt du?
Ja, das ist schon richtig.
Ich glaube, das hat in gewissermaßen einen Grund, dass heutzutage alle Autos gleich aussehen, im Gegensatz zu, keine Ahnung, damals zu Urzeiten des Autos in den 30ern oder so.
Ja, oder in den 80ern. 80ern gab es noch mehr unterschiedliche Autos. Da gab es noch die Muscle Cars, die richtig cool aussahen. Obwohl, das ist, glaube ich,
Ja, aber dann gab es noch, na, aber dann gab es auch gleichzeitig halt auch die sehr eckigen Autos, ne?
Ja, genau. Das hat sich, ich glaube, der Grund, warum die Autos heutzutage alle so aussehen, weil die ja alle im Windkanal jetzt entstehen und das natürlich sind die alle jetzt entsprechend dem designt.
Ja, und ich schätze, theoretisch ist es wahrscheinlich auch besser so. Von daher, ja, was würde ich mal gerne designen, wenn ich könnte? Tatsächlich würde ich, glaube ich, sagen, eine Spielkonsole und insbesondere ein Controller.
Ein Controller. Also Spielkonsole ist, ich weiß nicht, da meinst du jetzt das Aussehen oder auch generell, wie es funktioniert? Also ich meine jetzt
Das Aussehen. Ich meine bei dem Controller auch so ein bisschen natürlich, wie es funktionieren würde, wenn mir irgendwie was Interessantes einfallen würde, aber bei der Konsole mehr so das Äußere.
Naja. Wer hat denn eigentlich die PS5 designt?
PS5, keine Ahnung, ich meine, Mark Cerny wird es persönlich vermutlich nicht gewesen sein, aber ich meine, der ist ja quasi der Hauptdesigner der Konsole immer noch,
Der,
oder?
von der Hardware-Architektur, ja, aber jetzt nicht vom Design, vom Äußerlichen. Das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, naja, ich meine, inzwischen habe ich mich an die Optik tatsächlich gewöhnt. Ich sehe die ja schon gar nicht mehr so, aber es, ja, egal.
Aber ja, was würdest du denn gerne designen?
ich würde gerne mal ein Spiel designen.
Ja gut, ein Spiel würde ich auch gerne designen. Ich dachte, wir reden jetzt von Dingen,
Von haptischen Dingen.
von Hardware, von anfassbaren Sachen.
Ja, mal überlegen, was gibt's denn? Was würde ich denn mal? Eine Statue würde ich gerne mal designen. Also jetzt so eine Statue jetzt hier, die im Park steht oder sowas. Das würde ich gerne mal
Hast du
designen.
eine gewisse Person, wo du meinst, die sollte eine Statue bekommen oder ein gewisses Konzept, eine Idee, die du findest, die eine Statue bekommen sollte?
Tatsächlich nicht, aber ich sehe so viel Schrott in den Paaren. Okay, das ist jetzt unfair. Das ist ja Kunst und ich verstehe das da meistens nicht, was das da also in Duisburg, also in meiner alten Heimatstadt, da gibt es ja so in der Innenstadt so einen Vogel von der, ach, wie heißt die Künstlerin nochmal? Ich weiß es nicht genau. Ich finde das Viech so hässlich. Aber es ist halt Kunst. Ich verstehe es wahrscheinlich
nicht. Meinst du, könntest es besser machen?
Nein, ich sage nicht, ich könnte es besser machen. Ich würde gern etwas machen, was mal meinen ästhetischen Design entsprechen würde. Weißt du, das, also ich einfach mal etwas irgendwo hinstellen und sagen, ja, das ist etwas, was mir gefällt. Auch wenn alle anderen sagen, ja, das ist total hässlich, aber wenigstens mir gefällt es. Also ich würde gerne tatsächlich mal sowas designen, aber ja, ist natürlich eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlich wäre es auch künstlerisch eher nicht so wertvoll, was ich dann diese, würde wahrscheinlich einfach nur, also für mein Auge cool aussehen. Wer weiß, vielleicht irgendein Elden Ring Boss oder sowas. Vielleicht auch eine epische Schlacht, weißt du, wie der Tarnisch gerade wegrollt, was er am häufigsten macht, zumindest bei mir in den Kämpfen.
Ja, zur Erinnerung an all den Kriegsveteranen von Elden Ring.
Ja, an alle gefallenen Tarnisch. Ja. Oder gefallenen Flecken heißt das, glaube ich, im Deutschen, ne? Ich spiele es auf Englisch. Egal. Man merkt, wir kommen zum Ende.
Ah, Statue ist nicht schlecht.
Ja, deswegen.
Ja, oder wirklich so ein standardmäßiges Haushaltsgerät. Ich meine, das wäre bestimmt nicht uninteressant, irgendwie einen Wasserkocher oder so zu entwerfen. Wenn du irgendwie den Auftrag hättest, irgendwie den Wasserkocher oder einen Heizlüfter oder eine Herdplatte neu zu erfinden.
Ja, Herdplatte wird schwierig.
Aber ja, ich meine, ich glaube, das ist schon relativ perfekt, aber ich muss jetzt auch nur gerade dran denken, weil du jetzt mit der Statue kamst und weil ich hier auch hin und wieder mal in einem ganz interessantes Buch lese von Don Norman namens, wie heißt das? The Design of Everyday Things. Ja. Was quasi so ein bisschen den Designprozess hinter Sachen erklärt, wie zum Beispiel Türgriffen und so etwas. Und da so ein bisschen auf die, ich sag mal, Funktionalität und psychologischen Sachen auch eingeht und so Sachen, über die man nie nachdenkt.
Ja, das ist richtig.
Wie halt Sachen funktionieren, die halt quasi intuitiv funktionieren müssen.
Ja, das ist richtig. Bei einer Herdplatte fällt mir ein, also die neuen Platten, die sind ja meistens komplett, gerade also, dass man keine einzelne Herdplatte mehr sieht. Wie heißt das nochmal?
Induktion, meinst du, glaube ich, oder?
Ich meine jetzt nicht Induktion, sondern das Ceranfeld, genau, das Ceranfeld.
Ja.
Da könnte man ja eigentlich optisch ein Bild drauf machen, dass man ein richtiges Bild drauf hat und wenn man es heiß macht, dass dann sich das Bild verändert. Also sowas gibt's ja. Wäre gleich nur wesentlich schwieriger, weil das wahrscheinlich höhere Abnutzungserscheinungen hat und irgendwann sieht es scheiße aus. Vielleicht sind sie deswegen alle immer schwarz, aber keine Ahnung. Wäre auch eine Möglichkeit. Egal. Das ist wahrscheinlich ein Wasserkocher wäre dann leichter zu designen.
Ja. Ja. Auch wenn ich da jetzt auch nicht weiß, was ich anders machen würde, aber das wäre dann halt das Spannende.
Ja.
Wenn du dich irgendwie damit beschaffen würdest und überlegen müsstest, wie könnte man einen Wasserkocher besser machen?
Weißt du, was bei einem Toaster geil wäre? Wenn er ein Fenster hätte. Dass man sehen kann, wie braun das Brot schon ist. Ja, wahrscheinlich gibt es sowas schon.
Ja, ich wollte jetzt nicht so reinreden, aber ich bitte, das gibt es schon, aber ich stimme dir zu. Sodass du dann sehen kannst, wann das richtig ist und dass du dann exakt dann, dass du dann noch so ein Stoppding, ich meine, die meisten Toaster haben ja ein Stoppding, aber
ja, klar,
dass du dann irgendwie ein besser erreichbares Stopptaster hast und dass du dann sagen kannst, ich will jetzt.
Genau.
So will ich das Toast, exakt.
Genau. Ich meine, ich habe noch nie einen mit Fenster gesehen, aber wahrscheinlich gibt es das. Ist egal. Aber wir sind jetzt weit abgeschwiffen diesmal. Haushaltsgeräte. Ist ja interessant. Wie gut, dass du die News gebracht hast über hier den Shinkawa, dass er ein Auto designen möchte. Dann kommen wir zum Ende. Ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörern, dass sie bis hierhin zugehört haben, weil wenn ihr das hört, dann habt ihr bis hierhin zugehört.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch.
Und danke.
Ja, und danke. Feedback wie immer an podcast@gamondo.de. Danke auch dir, Jan, dass du heute nochmal zugehört hast. Wie gesagt, der nächste Podcast wird wieder mit dem Lukas noch als Dritten im Bunde sein. sie haben ja vollmundig versprochen, ja, ich muss, hoffentlich klappt das jetzt auch. Und das wird dann auch nicht mehr so lange dauern, bis die nächste Folge kommt. Und ich hoffe, ihr hört dann auch wieder zu, wenn wir dann wieder schön gepodcastet haben. Ja, dann sage ich nur noch Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.
Bis dann, ciao.